Ich hatte mir eigentlich keine großen Gedanken gemacht über die Aufnahme heute. Die Vorfreude hatte eigentlich deutlich Überhand, weil ich dachte, es geht endlich wieder los und so. Und ich kam gestern überhaupt nicht damit zurecht, jetzt über so eine furchtbare Leistung reden zu müssen. Also irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt heute.
Ich muss dir sagen, es ging mir ganz genauso. Ich habe gestern vor dem Spiel auch noch zu meiner Frau gesagt, boah, ich habe richtig Bock, jetzt geht's wieder los, jetzt geht die Saison wieder los. Ne? Und ist da so im Vorbeigehen, meinte sie nur, naja, dann drücke ich mal die Daumen, dass das nicht in 10 Minuten wieder vorbei ist. Und ich habe gedacht, ja, das gibt's doch gar nicht.
Irgendwie. Fast ein bisschen süffisant, die weiß schon, was passiert bei ihr immer.
Naja, ich sag mal, die Vorfreude hat vielleicht 20 Minuten gehalten oder so. Aber sie hat's irgendwie geahnt. Ich weiß auch nicht, du bist ja in der Sommerpause auch ziemlich aktiv gewesen, so Fußball ja. Und Hertha-mäßig, ne? Du warst ja im Trainingslager und hast dich generell auch viel mit Hertha und auch mit dem Podcast und so beschäftigt. Ich habe ja wirklich eine richtige Fußballpause gemacht. So zum Ende der letzten Saison hatte ich schon so eine Phase, wo ich nicht mehr so richtig motiviert war, mir das alles anzugucken. Und in der Sommerpause habe ich wirklich gar nichts gesehen. Auch diese ganze Club-WM, ich habe nicht ein Spiel geguckt. Ich fand das richtig schön, mal nichts von Fußball zu hören. Hat mir auch nichts gefehlt. Ich habe dann irgendwann so die Frauen-EM, da haben ein paar Spiele geguckt und dann bin ich so wieder reingekommen. Und jetzt war ich dann halt echt an so einem Punkt, an dem ich dachte, hey, richtig toll, dass die Saison wieder losgeht.
Du hast ein bisschen das gemacht, was der Robert immer härter Detoxing nannte. Mhm. Vor allem aber, wenn eigentlich mal so ein bisschen Frustzeiten war. Ich meine, so schlimm war die letzte Saison nicht. Ich kann aber verstehen, dass man ab und zu zwischendurch einfach mal sagt, ich halte mich da mal komplett raus.
Ja, genau. Also es war auch wirklich, also nicht nur härter Detox, sondern ich hatte auch irgendwann das Gefühl, dass ich vom Fußball gerade so ein bisschen zu viel gesehen habe, weil du kannst ja auch wirklich jeden Tag irgendein Spiel sehen und irgendwann hatte ich da gar nicht mehr so richtig viel Lust drauf und fand es eigentlich auch mal ganz schön, so ein paar Wochen fußballfreie Zeit zu haben.
Ja, ich hoffe, dass ich trotz dieses Spiels irgendwie dir heute doch wieder ein bisschen Lust drauf nehmen kann oder dass sich zumindest dein Gemüt heute etwas aufhält, indem wir das Ganze verarbeiten, was wir da gestern gesehen haben. Soll ich das gleich mit an den Anfang der Folge nehmen, beziehungsweise wollen wir einfach schon in die Folge springen damit? Ist das für dich okay?
Ja, das ist für mich völlig okay. Dann das können wir gerne so machen.
Dann machen wir genau das.
Ja.
Zugchef Priemchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner Podcast.
Nächster Halt. Berlin Olympiastadion.
Ich habe auch noch eine Frage an dich, die passt vielleicht auch ganz gut. Und zwar, ich wollte dir mal ein paar Spiele, ein paar Ergebnisse vorlesen. Und hör einfach mal kurz zu. Also, Köln gegen Hertha, 3:1. Union Berlin gegen Hertha, 3:1. Fortuna Düsseldorf gegen Hertha, 1:0. Hertha gegen Paderborn, 1:2. Schalke gegen Hertha, 2:1. Hast du eine Ahnung, warum ich dir gerade diese Spiele vorgelesen habe? Hast du da irgendeinen Zusammenhang herstellen können?
Wahrscheinlich sind es die ersten Spiele, die Saisoneröffnungsspiele von Hertha.
Volltreffer, ganz genau. Das waren die letzten 5 Jahre, erster Spieltag, Hertha gegen wen auch immer. Und wir haben 5 Jahre lang jedes Mal am ersten Spieltag verloren. Im Prinzip, tja, same procedure as every year.
Das heißt, eigentlich muss man sich keine Sorgen machen. Oder eben doch?
Ja, ich weiß nicht, so richtig toll waren die letzten Jahre ja alle nicht. Mal gucken, was das so für ein Vorbote ist. Aber auf jeden Fall ist es doch nicht so überraschend, dass wir den Saisonauftakt vergeigen.
Ja, also ich habe ja immer bei jeder Niederlage gedacht, am ersten Tag, lernt draus, jetzt habt ihr noch 33 Spiele, es besser zu machen. Das ist mir lieber als eine Niederlage zum Schluss, die dir gar nicht mehr ausgleichen kannst. Von daher, wir werden heute keinen Abgesang auf Hertha BSC machen, weil dafür ist es noch viel zu früh. Erschrocken, absolut, und verärgert und enttäuscht darf man aber natürlich trotzdem sein. Naja, gut, Christian, lass uns in die Folge springen. Dann erstmal nochmal ganz liebe Grüße nach Erkrath und vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, lass uns reinspringen. Ich habe uns einen Punkt gemacht, jüngste Meldung. Und ja, das, was der Kicker da, ich glaube, gestern sogar gemeldet hat, ist, ich glaube, doch für viele enttäuschend, weil Hertha ja immer noch auf der Suche nach einem weiteren Stürmer ist. Aber Berisha hat Hertha BSC wohl abgesagt. Was ihn gestört hat, ist, dass Hertha ihn mehr oder weniger erstmal warten lässt, weil man noch keinen Spieler verkauft hat und ihn ergo deswegen auch noch nicht aus finanziellen Gründen ja verpflichten kann. Offensichtlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob er vielleicht von Hertha insgesamt doch nicht überzeugt ist, aber offensichtlich hat das gereicht, dass er gesagt hat, er will nicht länger warten. Hättest du ihn gerne gehabt bei Hertha?
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er geholfen hätte. Ich meine, hat ja auch mal eine ganz gute Zeit gehabt und so ein, zwei Länderspiele auch in der Vergangenheit mal gemacht. Letztes Jahr war er von Hoffenheim, glaube ich, nach Augsburg ausgeliehen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich meine, wir reden ja nachher nochmal drüber, wir haben vielleicht auch noch Bedarf im Sturm. Ist auch die Frage, ob Fabi Rehse da im Sturm, im Zentrum da richtig gut aufgehoben ist oder nicht, oder ob das nicht vielleicht doch jemand anders machen sollte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er helfen würde. Ja, dass er jetzt wohl abgesagt hat, ein bisschen schade ist es. Ich kann es aber auch, also ich kann ihn auch irgendwo verstehen. Klar, das ist halt eine Hängepartie. Hertha braucht erstmal Geld, um ihn zu verpflichten. Vielleicht hat er sich auch gedacht, naja gut, mit Kovnatski hat es ja auch irgendwie geklappt. Da hat man einen Deal gefunden, wenn man den unbedingt will. Und ich stehe hier schon lange in der Warteschleife. Dann orientiere ich mich auch mal anders. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass der uns auch gut bekommen wäre.
Ja, zumindestens hatte er von den Einsätzen, die er schon mal in seiner Karriere hatte, er hat ja schon mal international gespielt, natürlich ein Niveau grundsätzlich schon mal gehabt, was allemal auch zweite Liga zulässt. Ob das von seiner Persönlichkeit, von seiner Verletzungshistorie passt, kann ich dir auch nicht genau sagen. Da standen bei mir auch ein paar Fragezeichen dahinter. Aber da brauchen wir uns jetzt keinen Kopf mehr machen, weil letztendlich, er wird's nicht. Und wenn jemand kommt, wird's jemand anders sein. Also ich sag mal, ich würde es jetzt abhaken. Das gibt uns die Möglichkeit, auf das Thema zu kommen. Alles rund um Hertha-Trikots. Ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit schon mal so viel über Hertha-Trikots gesprochen habe, wie in der letzten Woche. Das fing ja an mit, ich will das mal vorlesen, weil das habe ich ja so schön aufgeschrieben, weil das hat er ja Hertha verkündet. Hertha BSC wird demnächst mit zwei kurzen weißen Streifen auf der Rückseite des Jerseys oberhalb des Steißbeins spielen und wird damit den Trikotauflagen der DFL entsprechen. Was die Meldung allein ist schon geil. Ob des Detaillierungsgrades, also es hat ja alles irgendwie ein bisschen was von der Posse, weil erstens ja Hertha gefühlt irgendwie entweder diese DFL-Regelung nicht früh genug berücksichtigt oder kommuniziert hat. Und ich weiß jetzt immer nicht, ist das eine Posse oder ist das von Hertha BSC einfach nur unprofessionell? Oder ist es eigentlich insgesamt unwichtig und wir machen uns viel zu viel Gedanken darüber? Hast du eine Sicht drauf?
Ja, unwichtig, finde ich, ist es an sich schon. Also da muss man jetzt auch nicht zu lange drüber reden, aber es ist halt schon komisch. Also ich habe da auch so in den sozialen Netzwerken ging das ja auch dann ganz gut rum. Auch hier die Jungs von Vorwärts Westend, die hatten da auch auf ihrem Instagram-Account da was gepostet und natürlich auch mal andere Trikots gezeigt. Ja, guckt euch mal das Trikot von, weiß ich nicht, von Dortmund an, vom KSC oder sowas und da vergleichbare Fälle gefunden. Also das Problem ist ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn vorne auf dem Trikot Streifen drauf sind, dann müssen hinten auf dem Rücken auch irgendwie Streifen sichtbar sein. Und wenn es nur irgendwie am Popo ist. Aber so ein einfarbiges Trikot, das geht dann wohl halt nicht. Und ja, da gab es dann halt natürlich so Bilder, ja, was ist denn mit dem Dortmund-Trikot, was ist mit dem und dem? Da hat dann auch der ein oder andere drauf geantwortet und gesagt, naja, Moment, da in den DFL-Statuten gab es eine Änderung. Das ist halt noch eine relativ neue Regelung. Und also für mich ist das jetzt so ein bisschen viel Bürokratie, also wo ich auch denke, ey, ob da jetzt so am Rücken so ein paar kleine Streifchen noch zu sehen sind oder nicht, macht, glaube ich, auch gar keinen Unterschied in der Praxis. Also du erkennst oder du kannst die Spieler bestimmt nicht deswegen besser oder schlechter auseinanderhalten. Aber andererseits muss man schon sagen, wenn ich jemand einen Auftrag gebe, ein Trikot zu gestalten für die neue Saison, dann erwarte ich natürlich auch, dass der das so macht, wie es halt den Regeln entspricht. Und ein bisschen peinlich ist es halt schon, oder?
Ja, also die Frage war ja, ob es das auch irgendwie unprofessionell ist, und ich denke ja, weil das sind halt Vorgaben von der DFL, und da guckst du halt, dass du dich drum kümmerst und erst von vornherein gar nicht nachjustieren musst, dann hast du das Problem nicht. Also Hertha wusste das früh genug. Ich glaube, das war jetzt nie ein ernsthaftes Problem, aber es wirkt halt eben nicht professionell und nicht souverän. Das ist vielleicht der Punkt. Ich habe noch was.
Aber ich habe wollte nur überleiten sozusagen. Ich habe ja gedacht, die spielen ja dann jetzt sowieso in dem Auswärtstrikot, und das war ja, glaube ich, nicht von diesem Problem betroffen. Es geht ja nur um das Heimtrikot und um die Streifen. Aber dann habe ich mich gestern doch gewundert, dass wir gar nicht das Auswärtstrikot anhatten, sondern das schöne Ausweichtrikot, was ja auch gestern, glaube ich, erst vorgestellt wurde. Ne? Wie fandst du denn das? Das ist ja farblich doch sehr überraschend. Zitrusgelb hat Hertha selber geschrieben.
Sagen wir mal so, ich weiß ja, dass in vielen Social-Media-Kanälen die Leute sich immer darauf aufregen, über die Farbe, die ihnen nicht gefällt, die nicht den Vereinsfarben entspricht. Aber das Wort Ausweichtrikot sagt ja eigentlich schon, dass man natürlich von den Stammfarben des Vereins ausweichen muss, um eben vom Gegner noch unterscheidbar zu sein und eben ein Ausweichtrikot zu haben, was eben nicht blau oder weiß ist. Wir hatten ja schon mal gelbe, und zwar damals noch mit Deisler, diese gelb leicht orange gestreiften. Die fand ich gar nicht so schlecht. Die haben mir auch besser gefallen als das, was heute ist. Aber unterm Strich ist natürlich für mich immer das Relevanteste, wie spielst du und nicht, wie ist die Trikotfarbe. Und an dem Auftritt gestern hat mich letztendlich nicht die Farbe der Trikots gestört, sondern die Leistung der Mannschaft. Insofern bin ich da entspannt. Was ich allerdings sehr mag, ist, und ich finde diesen Wortwitz, dass Hertha in Zitrusgelb ein Spiel macht und vor allem eins zeigt, einen absolut farblosen Auftritt, das musst du auch erstmal hinkriegen.
Ja, da hast du recht. Das sehe ich auch so. Ich finde das Trikot, um das nochmal zu sagen, ich finde das optisch gar nicht so schlecht. Ich habe auch zuerst gedacht, naja, mein Gott, das hat so gar nichts mit den Hertha-Farben zu tun. Aber du hast natürlich recht, wie soll man das auch machen, wenn die Farben blau-weiß sind? Und das ist halt auf dem Heimtrikot und auf dem Auswärtstrikot irgendwie ja auch schon verarbeitet. Dann muss das Ausweichtrikot anders aussehen. Und wir hatten da auch schon mal knallrote Trikots oder so, die ich persönlich noch weniger schön finde. Und also ich muss sagen, so ein quietschgelbes, weißt ja, ich laufe auch gerne, ich gehe gerne joggen. So als Sportshirt finde ich das eigentlich sogar ganz cool. So Läuferklamotten, die sind ja oft auch sehr, sehr schrill, also mit grellen Farben, könnte ich mir sogar vorstellen.
Ich wollte gerade sagen.
Also ich finde es nicht so hässlich, wie viele das irgendwie gestern auch dargestellt haben, so in den sozialen Medien. Aber eben, ja.
Also für dich als Läufer finde ich dieses Zitrusgelbe hervorragend, weil wenn es mal ein nebliger Wintertag ist und du irgendwo entlang einer Straße joggst, dann kann man dich sehen. Leute sollen dich ja nicht umfahren. Da ist dieses Zitrusgelb hervorragend. Das sieht ja aus wie eine Warnweste aus dem Auto so ein bisschen.
Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir das auch schon mal uns vormerken, falls wir doch noch mal irgendwann gegen Barcelona spielen. Wer weiß.
Oh, also seit gestern weißt
das
du,
große
wie weit wir davon weg sind. Aber Nebelspiel, ja, okay. Ja. Wobei, wenn der Gegner dich nicht sieht, ist ja auch in Ordnung. Aber okay, wir frotzeln so ein bisschen, aber eigentlich sind wir beide ja erstmal nur erschrocken über das, was wir da gestern gesehen haben. Ja, das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen. 2-1 ist es verloren gegangen, zur Pause 2-0. Ich sehe gerade, hier habe ich 1-0 geschrieben, aber es war ja schon 2-0 zur Pause durch Süler, Katic und Gröning. Ich weiß nicht, ob ich die richtig ausgesprochen habe, aber ihr wisst schon. Und das war ja von Anfang an, also ich habe uns 2, 3, 4, 5, 6 Notizen zur ersten Halbzeit gemacht. Ich weiß nicht, wie du die zusammenfasst, aber Hertha mit einer unterirdischen Leistung und dann sind die verdient 2-0 hinten.
Ja, absolut. Du hast es ja eingangs gesagt, dass es jetzt auch völliger Quatsch ist, nach dem ersten Spieltag alles irgendwie schlecht zu reden und in Grund und Boden zu stampfen. Das ist sicherlich so, aber wenn man mal wirklich isoliert dieses Spiel betrachtet, ich war wirklich entsetzt. Das war ein riesengroßer Unterschied, vor allem halt auch so im Körperlichen. Ich hatte manchmal so in den ersten Minuten, als Schalke wirklich wild angerannt ist, ich habe das Gefühl gehabt, das sieht fast so aus, als ob da erwachsene Menschen gegen eine B-Jugend spielen oder sowas. Also wir waren irgendwie immer langsamer, immer längst nicht so aggressiv und so konsequent und haben eigentlich auch alle möglichen wichtigen Zweikämpfe verloren. Das hat mich wirklich, wirklich erschreckt. Und wenn man da nochmal überlegt, letztes Jahr hat man Hertha vorgeworfen, sich da keine ordentlichen Ziele zu stecken und das Saisonziel nicht so richtig zu kommunizieren. Und man hat ja gesagt, ja, man macht sich so in der zweiten Liga gemütlich. Dieses Mal haben wir den Mund ja ziemlich weit aufgerissen und gesagt, wir wollen aufsteigen. Was ich an sich auch gut finde, da jetzt mutig und klar eben so ein Saisonziel zu kommunizieren. Aber dann muss die Leistung halt auch ein bisschen dazu passen. Und das war gestern wirklich überhaupt nicht der Fall.
Dieses 1:0, also Schalke hat ja gedrückt. Das ging ja die ganze Zeit so. Sie hatten ja vorher schon Chancen und eigentlich dieses Tor lag ja langsam auch in der Luft. Ich habe in den ersten 1, 2, 3, 5 Minuten gedacht, naja, dass eine Heimmannschaft erstmal Druck ausübt am Anfang, das kann schon mal passieren, dann ist das vielleicht so, aber vielleicht kann Hertha das so ein bisschen ausgeglichener noch gestalten, aber das passierte ja gar nicht. Und dann dieser Pass in die Tiefe auf den Remmert, der eigentlich schlechter positioniert war als Dardai, aber ihn überläuft. Tja, Dardai liegt dann auf dem Boden, kann den Gegner nicht kontrollieren und der macht im Prinzip im Liegen eine Grätsche zum Mitspieler, der dann aus dem Rückraum dieses Tor macht. Boah, also tut mir leid, aber ich finde, da sieht erstmal Marton Dardai nicht gut aus, oder? Also der hat mir im gesamten Spiel eigentlich nicht gefallen. Bin ich zu streng? Oder kann man sagen, naja, eigentlich ist es die gesamte Abwehr gewesen, die da schlecht aussieht. Als Marton Dardai zur Halbzeit ausgewechselt wurde, dachte ich, na, da wird diese Situation und diese Szene, wo er mit einem Gegentor schon mit Schuld ist irgendwo, die wird da eine Rolle spielen. Also er war wohl verletzt oder angeschlagen, das war nicht der Grund. Aber mir hat er nicht gefallen.
Ja, du fragst ja auch immer ganz gerne, ob irgendein Spieler jetzt besonders herauszuheben ist, im Positiven wie im Negativen. Und das ist, glaube ich, gestern gar nicht so richtig der Fall gewesen. Aber also Dardai ist mir halt auch, also ich habe, als die zweite Halbzeit losging und ich gesehen habe, okay, er nimmt Dardai runter, habe ich gedacht, ja, das kann ich total nachvollziehen. Auch diese Szene beim 1:0, da hat mich auch wirklich geärgert. Die hatten ja ein Laufduell, also nicht nur, dass er da diesen Zweikampf dann irgendwie gewonnen hat und sich dann im Strafraum da im Liegen halt noch einen guten Pass irgendwie, dass er den hingekriegt hat auf den Ziller. Dardai hat er eigentlich 2-3 Meter Vorsprung in diesem Laufduell und hat es trotzdem nicht geschafft, da den Ball zu behaupten. Und das war auch nicht die einzige Szene. Also ich fand ihn sehr, sehr unglücklich und habe auch das Gefühl, irgendwie er stagniert halt einfach. Also das hat man ja letztes Jahr eigentlich auch schon das Gefühl, dass er sich nicht mehr so groß weiterentwickelt hat. Ich bin da wirklich enttäuscht und muss sagen, kann das total nachvollziehen, dass er halt ausgewechselt wurde. Der war gestern wirklich schwach.
Okay, dann scheinen wir da doch eine sehr ähnliche Sicht zu haben. Ich will allerdings auch noch erwähnen, der Pass in den Rückraum und der Schuss, der konnte ja auch nur funktionieren, weil sowohl Leistner als auch Deo quasi am eigenen Fünfer standen. Da war noch ein Gelsenkirchener, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber dadurch ist der Rückraum ja komplett freigelassen worden. Deo hat noch versucht, zurückzukommen oder wieder aus dem Fünfer raus und auf den Schützen, den anzugehen, den Schuss zu verhindern, aber er stand einfach zu weit weg. Also es war jetzt nicht unmöglich, nach dem Zweikampf von Dardai oder nach dem misslungenen Zweikampf von Dardai das Tor und zu verhindern, wäre immer noch möglich gewesen, meines Erachtens. Aber es stand halt auch keiner da. Also es ist natürlich auch schon ein Problem der Mannschaftsleistung gewesen in der Situation und nicht alleine Dardai ist schuld, aber er sieht einfach nicht gut aus. Ich habe dann für die 20. Minute eine Ecke noch mit einem schönen Kopfball von Deo. Karius hält den und das war, soweit ich das gesehen habe, die einzige Berliner Chance in den ersten 45 Minuten. Drückt auch eine Menge.
Ja, glaube ich auch, genau. Das war eine schöne Ecke und er ist ja echt gut zum Kopfball hochgestiegen. War halt leider nicht platziert, aber schon ziemlich knackig. Aber war dann letzten Endes kein großes Problem für Karius, weil er halt einfach nicht platziert genug war.
Ja.
Aber ansonsten ist wirklich sehr, sehr wenig passiert. Die Chance von Rehse nachher, das war ja dann schon in der zweiten Halbzeit, was dann auch abseits war. Nee, war wirklich sehr, sehr mau. Eigentlich hat man nur ein paar lange Einwürfe von Rehse gesehen und viel mehr ist in der ersten Halbzeit nicht aus härter Sicht zu berichten. Ne?
Ja, dann das 2:0, 23. Minute.
Ja.
Kopfball nach einer Ecke. Also ich glaube, über Standards werden wir heute auch nochmal reden müssen. Leistner war, glaube ich, der Gegenspieler. Für mich, meines Erachtens, bei beiden Toren Tjaak Ernst ohne Chance. Die sind einfach immer frei zum Kopfballer, zum Schuss gekommen. Ich fand nicht, dass ich Tjaak Ernst da irgendeine Schuld geben kann. Ich habe hier und da mal in Social Media mal so Sätze gesehen, aber ich teile diese Meinung eigentlich nicht und ich halte sie auch schlicht für falsch. Toni Leistner war da zu weit weg, also sah auch nicht gut aus. Da haben wir jetzt eigentlich den zweiten Abwehrspieler, wo man unmittelbar sagen kann, da hätte der Abwehrspieler besser spielen können oder hätte eigentlich das Tor verhindern können. Es gab dann noch weitere Chancen. Ich habe mir für Gelsenkirchen noch in der 40. Minute was aufgeschrieben. Und ich würde ganz gerne mal, ich glaube, das war bei der Sportschau ein Kommentar, kurz vor der vom Ende der ersten Halbzeit. Die Hertaner versuchen über längere Passstaffetten und Ballbesitzphasen Sicherheit zu gewinnen, aber auch defensiv bleiben die Gelsenkirchner sehr stabil und klären alles, was in Richtung einer 16er kommt, sofort sehr kompromisslos. Ich finde, der Satz klingt viel positiver als das, was Hertha da gemacht hat. Wir haben in der ersten Halbzeit, wenn du mich fragst, überhaupt nicht stattgefunden. In der Offensive nicht und das, was sie hier als Ballbesitzphasen verkaufen, das bedeutet ja eigentlich meistens, dass die letzte Reihe von Hertha BSC sich den Ball zugeschoben hat, weil sie den Ball nicht nach vorne bekommen hat, weil Gelsenkirchen aggressives Pressing gespielt hat und Hertha überhaupt nichts, die haben ja überhaupt gar keine Luft geholt. Also diese erste Halbzeit war ein völliger Totalausfall. Und so ging es dann verdient 2-0 in die Pause. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen, was du erwähnen willst zur ersten Halbzeit?
Nee, so im Grundsatz eigentlich nicht. Also ich habe auch noch in Erinnerung so ein, zwei schwächere Szenen von Ernst. Hat einmal auch einen krassen Fehlpass gespielt, direkt den Schalker da in die Füße. Ne? Das hätte auch noch ein Tor werden können. Das hat Schalke zum Glück nicht gut zu Ende gespielt. Dann ist er auch mal bei einer Ecke, wo der Kownacki da auf der Linie geklärt hat. Da habe ich mich auch gefragt, ob er da nicht ein bisschen im Fünfer da umhergeirrt ist. Aber ich sehe das genauso wie du an den beiden Toren, konnte er wirklich nichts machen. Er hat auch noch ein, zwei Dinger entschärft, die nicht schlecht waren. Also das lag jetzt bestimmt nicht an ihm. Und ansonsten, ja, ich glaube, was Hertha da versucht hat, eigentlich waren das immer nur irgendwie lange Bälle, die man insbesondere auf Rehse auch versucht hat zu spielen. Aber den hat Schalke eben wirklich sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen. Also Riese fand halt auch gar nicht statt.
Ja.
Das hat Schalke einfach gut gemacht. Und was mich so auch in der ersten Halbzeit so erschreckt hat, eigentlich hatte ich so das Gefühl, so dass das Spiel, das Schalke da gemacht hat, das war eigentlich genauso, wie man es von denen erwarten konnte. Also das war jetzt nichts Überraschendes. Und trotzdem hat das eben voll eingeschlagen und Hertha ist überhaupt nicht damit klargekommen.
Ich weiß nicht, ob das so kurz gefasst ist, aber ich hatte in der zweiten Halbzeit den Eindruck, dass Gelsenkirchen so ein bisschen einfach einen Gang zurückgeschaltet hat, denn dadurch hatte Hertha dann zwar mehr Ballbesitz, aber wirklich nicht viele gefährliche Situationen. Ich hatte mal gestern noch bei X geschrieben, ich habe jetzt gut 90 Minuten lang dieses Spiel von Hertha BSC gesehen und ich hatte nicht in einer einzigen Sekunde den Eindruck, dass Hertha BSC hier auch nur einen Punkt mitnehmen würde. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie eigentlich dieses Spiel gefühlt wurde von mir. Und daran änderte übrigens auch dieses Tor von Sebastian Gröning nichts. Das war zwar wunderschön und eigentlich könnte man ja sagen, naja, so ein Anschlusstor, das erhöht nochmal so ein bisschen den Druck auf den Gegner, aber ganz ehrlich, verdient wäre es sowieso nicht gewesen, dieses Unentschieden. Das Einzige, was wirklich schön war, war das Tor selbst.
Ja, ich habe auch gedacht, wenn jetzt noch ein Tor fallen sollte und das Ding geht 2-2 aus, ja, mein Gott, dann nehme ich den Punkt auch gerne mit. Aber also das wäre sowas von unverdient gewesen, da hast du komplett recht. Und das Tor, ja, das war eine schöne Einzelaktion. Hat mich für den Gröning echt gefreut. Der ist ja kurz vorher erst eingewechselt worden. Und dann hat er einen Ball bekommen von Torstensson, glaube ich. Der hat ihn reingespielt, meine ich. Und dann hat er ihn ja mit der Hacke reingemacht. Ich habe zuerst gedacht, das war ein Eigentor von Schalke. Weil ein Schalker, der hat auch versucht, den Ball wegzugrätschen. Und ich habe zuerst gedacht, dass der den mit der Grätsche praktisch ins Tor gehauen hat. Aber es war wohl wirklich dann der Gröning selber. Und ja, das ist so, eigentlich so der kleine Lichtblick auch in dem Spiel für mich gewesen. Das ist halt einfach nur eine Einzelleistung, klar, aber er ist vorher kurz vorher reingekommen und ich glaube, du hast mir auch mal erzählt, was du so in der Saisonvorbereitung gesehen hast. Da ist der Gröning relativ unauffällig gewesen und konnte sich dann auch nicht so gut zeigen. Und vielleicht ist das so ein Erfolgserlebnis für ihn, was jetzt auch dabei hilft, bei Hertha anzukommen, in der zweiten Liga anzukommen und vielleicht pusht denen das halt ein bisschen, weil das war halt wirklich ein total schönes Tor. Hatten da mit der Hacke technisch wirklich total elegant reingemacht. Karius konnte auch überhaupt nichts machen. Das war schon eine schöne Aktion. Aber ja, wie du schon sagst, danach, ich hatte das Gefühl, die Schalker zittern danach schon so ein bisschen, aber wir haben es halt auch wirklich trotzdem gut über die Zeit gebracht. Auch weil uns ja weiterhin eigentlich nicht viel eingefallen ist.
Das muss man sagen, als Hertha-Fan will ich natürlich immer, dass Hertha da einen Punkt mitnimmt und so gut wie möglich wegkommt. Aber ich habe fast gedacht, naja, wenn sie jetzt noch ein Unentschieden spielen, dann werden alle sagen, naja, ist doch gut gegangen und wir haben ja noch aufgeholt oder so. Aber das würde ja alles, was an Mankos da war, so übertünchen, dass man im nächsten Spiel vielleicht wieder so eine Leistung bringt. Von daher war ich eigentlich ganz froh, dass, wenn dieses Ding schon daneben geht, dann richtig. Weil sonst ja wird mir das schon wieder zu schön geredet. Und wir kommen ja noch auf die Zitate von Leitl, die, wie ich finde, auch extrem positiv sind. Also ich weiß nicht, was der für ein Spiel gesehen hat. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die zweite Halbzeit, ja, Gelsenkirchen hat das Ding dann nach Hause gebracht. Absolut verdienter Sieg. Ich habe uns Statistiken rausgeschrieben und es ist witzig, weil tatsächlich die Sportschau zeigt hier einen Ballbesitz von Hertha BSC von 58,3% an. So hat sich das überhaupt nicht angefühlt. Ich dachte, dass die Gelsenkirchener in allen Belangen überlegen gewesen wäre. Was ich noch ganz witzig finde, und das unterstützt das, was du eben schon angedeutet hattest, die Flanken von Hertha waren eine Katastrophe. 22 Flanken, davon sind 2 angekommen. Quelle ist der Kicker. X-Goals 1,28 zu 0,57. Ich denke mal, drückt aus, was für eine Tor- oder Nicht-Tor-Gefahr wir hatten oder im Spiel angebracht haben. 14-7 Schüsse für Schalke und ja, 5-10 Ecken für Hertha tatsächlich. Aber auch da eigentlich nichts draus gemacht. Also diese Standards, man kann einfach dieses Spiel nicht gesehen haben, ohne nochmal über Standards zu reden, was wir aus Ecken machen, was wir aus Flanken machen, wie viel Flanken nicht ankommen. Ich weiß, dass Standards natürlich geprobt wurden im Trainingslager, aber es ist ein Riesenmanko und dass wir aus einem Standard auch noch ein Gegentor bekommen, es passt eigentlich ein bisschen dazu. Ich bin so ein bisschen ratlos, wie lange wir das bei Hertha so noch treiben wollen.
Ja, so ein bisschen ist das so wie diese Auftaktergebnisse, die ich dir vorhin vorgelesen habe und das Fazit so, same procedure as every year. Die ganzen Probleme mit Standards, sowohl offensiv als auch defensiv, über die haben wir ja auch letzte Saison schon lange geredet. Man hat im Moment zumindest nicht den Eindruck, dass sich da jetzt irgendwie wesentlich was verändert hat. Ich hatte mich auch mal gefragt, auch die langen Einwürfe von Riese. Also das haben die, ich habe das Spiel auf Sat.1 gesehen und das hatten die da auch mal angemerkt, wäre es nicht eigentlich besser, wenn Riese drin steht im Strafraum, als dauernd die Einwürfe zu machen. Auf der anderen Seite ist er, glaube ich, der Einzige, der so weit einwerfen kann. Aber man hat irgendwie immer das Gleiche probiert und es hat einfach nie funktioniert. Ja, auch also ich glaube, ja, das Tor von Gröning war eine richtig schöne Aktion. Und dann gab es ja nochmal von Riese, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin gesagt hatten, der stand völlig frei vor Karius. Das ist dann aber als Abseits abgepfiffen worden, wenn ich mich richtig erinnere. Und Karius hatte auch eh gehalten. Da gab es da so eine 1-1-Situation in der zweiten Halbzeit. Das war nochmal eine richtig schöne Aktion. Und ansonsten ist eigentlich nichts passiert.
Ich hatte dir das schon erzählt in Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe mich schon lange nicht mehr so schwer getan, eine Folge vorzubereiten wie heute. Weil eigentlich hätte uns eine 1-Minuten-Folge gereicht. Hertha hat verdient verloren, war in allen Belangen unterlegen und hat eine miserable Leistung gezeigt. Das war die Folge. Vielen Dank. Können wir jetzt nicht machen. Und ich habe komischerweise immer wieder an Luhukay denken müssen, als der damals diese berühmte Pressekonferenz hatte, hier um die Ecke von mir beim FSV Frankfurt. Mhm. Und ich habe dieses Zitat nochmal rausgesucht, weil es mir so aus der Seele gesprochen hat und weil die Wut und die Enttäuschung, die da drin war, bei mir nach dem Spiel genauso war. Er hatte gesagt, zu viele meinen, dass sie groß sind und einen Namen haben. Diesen Status können sie in die Mülltonne werfen. Das ist das erste Mal in 20 Jahren als Trainer, dass ich in der Kabine so laut geworden bin. Das ist nicht gut für mein Herz. Bei uns fehlt es an der Bereitschaft zu laufen. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich auf die Zitate von Leitl kommen, aber ich weiß nicht, was du zu gestern denkst, aber ich habe einfach nur gedacht, dass gestern Hertha der Schneid abgekauft wurde, und zwar in allen Belangen. Und ich frage mich, wie kann man so in ein erstes Spiel gehen? Das, ich kann's mir nicht erklären. Denn Hertha war ja wie ein Kaninchen und hat sich versteckt. Da war ja nichts, da war nichts an Gegenwehr. Irgendwie, die haben das alles über sich ergehen lassen, 45 Minuten lang. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass von außen, von der Bank, wir haben nicht ausgewechselt, wir haben nichts gemacht. Man muss es nicht. Aber wenn ein Spiel so schief geht, ich habe mich im Nachhinein schon gewundert, dass man nicht schon viel früher reagiert hat. Also ich habe nichts gemerkt. Kannst du den Gedanken so ein bisschen nachvollziehen?
Ja, zur Halbzeit haben wir ja immerhin einen Wechsel gemacht, aber das stimmt schon. Also man hat jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Leitl da irgendwie tobt und versucht, da auf das Spiel irgendwie Einfluss zu nehmen. Nochmal zu dem Zitat von dem Luhukay. Also gerade so das Fazit von ihm, bei uns fehlt es an der Bereitschaft zu laufen, das kann nicht sein. Das ist so ein Punkt, den ich gestern halt eigentlich auch genauso unterschreiben würde, weil das sagte ich ja eingangs, ich hatte manchmal so optisch das Gefühl, dass da halt Erwachsene gegen Jugendliche spielen oder so, die halt noch nicht so weit sind. Und das kann und das darf nun wirklich überhaupt nicht sein. So ein Beispiel, was mir da halt einfällt, um auch so diese Mentalität, die man da gestern gesehen hat, nochmal zu zeigen, ist halt dieser Vitali Becker bei Gelsenkirchen, der hat ja seine Zweitliga-Premiere gemacht, hat ein richtig gutes Spiel gemacht und ich weiß gar nicht, wie viele erfolgreiche Grätschen der gesetzt hat. Und fast jedes Mal, da haben wir jetzt die Becker-Faust mal wieder gesehen, fast jedes Mal hat der wirklich die Faust geballt und sich gefreut, als hätte der gerade irgendwie ein Tor geschossen oder einen Titel oder sowas geholt. Der war so heiß und also der hat wirklich gebrannt für dieses Spiel und das ging den anderen bei Gelsenkirchen ja, glaube ich, auch ähnlich, aber bei ihm, fand ich, hat man es so ganz deutlich gesehen. Das hat mir bei Hertha eben echt komplett gefehlt. Das war irgendwie motivationslos. Und das hat mich auch total überrascht, weil ich mir dachte, vor dem Spiel habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben jetzt diese Saison eigentlich auch einen ziemlich ausgeglichenen Kader. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer noch ganz große Baustellen. Vor zwei Jahren hatten wir zu Beginn der Saison auf dem Papier nur einen einzigen zentralen Mittelfeldspieler, glaube ich. Letztes Jahr hatten wir auch in der Abwehr ein Problem. Haben wir gesagt, boah, im Sturm, Fluppes Weggang haben wir nicht verkraftet, da klafft ein Riesenloch. Und dieses Mal hatte ich eigentlich das Gefühl, dass wir einen ausgeglichenen Kader haben und damit auch der Konkurrenzkampf ziemlich hoch sein müsste. Und dass eigentlich jeder, egal was er halt für einen Namen hat, Riese mal ausgenommen, der wird sowieso immer spielen, wenn er fit ist, aber dass eigentlich jeder wirklich immer was zeigen muss, weil er ansonsten auch schnell auf der Bank sitzen kann und durch jemand anders halt ersetzt wird. Und das hat mir gestern einfach komplett gefehlt. Da habe ich nichts gesehen. Und hier an der Stelle, da passen dann halt auch die Leitl-Zitate, die du ja auch rausgesucht hast. Er hat ja im Prinzip gesagt, dass die zweite Halbzeit offen gewesen ist, sogar wohl mit Vorteilen auf unserer Seite, aber der Anschlusstreffer auch zu spät kam. Und in einem anderen Satz meinte er halt noch, ja, also dass er enttäuscht ist, dass wir heute nichts mitgenommen haben. Und dann sagte er halt, wir waren in den ersten 20 Minuten nicht auf dem Platz und waren da nicht präsent. Und dann ging es aber ja eigentlich schon irgendwie doch besser. Und dann war es halt eher ein ausgeglichenes Spiel. Und da muss ich sagen, ich habe mich halt gefragt, hat er das nur gesagt, weil er das halt in der Öffentlichkeit sagt und in der Kabine kracht es? kann sein, aber irgendwie, also da kam ich mir fast ein bisschen verarscht vor. Und wir haben es ja beide auf Sat.1 gesehen, das Spiel. Thomas Helmer hatte danach auch nochmal, der das kommentiert hat, danach auch nochmal auf diese Aussagen reagiert und meinte so sinngemäß, ja, schätzt Leitl halt total, aber das kann er überhaupt nicht nachvollziehen, so diese Sichtweise. Da hat er irgendwie ein anderes Spiel gesehen. Und das Gefühl hatte ich halt gestern auch. Das ging dir, glaube ich, auch so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand allerdings, und ich zitiere es jetzt, du hast es jetzt zwar ansatzweise erwähnt, aber ich würde gerne nochmal 2, 3 Sätze wirklich nochmal konkret zitieren, weil ich finde, da steckt auch nochmal was drin. Und zwar, dabei kam nichts Neues auf uns zu, das wussten wir. Die Mannschaft war gut vorbereitet. Wir haben es leider nicht gut umgesetzt. Es war, also er ist ja damit auf das aggressive Pressing der Gelsenkirchener eingegangen. Und er sagt das, was schon so oft Hertha-Trainer gesagt haben, wir wussten, was auf uns zukommt, wir haben gesagt, wie wir vorgehen wollen und als es dann ins Spiel geht, setzen sie das nicht um und tun so, als wenn sie davon noch nie gehört haben. Sie haben nicht gegengehalten, ne? Nicht in der Form, wie es notwendig gewesen wäre.
Richtig.
Und eigentlich, er sagt ja, wir haben denen das genau erklärt, was passieren wird. Die wussten das, das wussten wir, wir waren gut vorbereitet. Und dann geht's komplett schief. Und das ist für mich alles Kopf, das ist alles Einstellung.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Ob das, keine Ahnung, Mentalität ist, Motivation, ich weiß es nicht. Oder ob die vielleicht dann doch, ich meine, das sind ja auch gestandene Profis, wir haben ja jetzt auch keine, wir haben ja jetzt eben keine Jugendmannschaft, ob ich das vorhin mal so als Bild halt gesagt habe. Klar, wenn du da am ersten Spieltag in Gelsenkirchen aufläufst, das ist schon auch echt ein Hexenkessel. Es war ausverkauft, da war eine super Stimmung. Die haben echt Alarm gemacht. Schönes Flutlichtspiel, dass du dich davon beeindrucken lässt. Das kann ich mir vorstellen, auch wenn du halt schon ein gestandener Profi bist. Und ja, vielleicht ist es auch ein Thema, dass der Druck jetzt, dass sie mit dem Druck nicht klargekommen sind. Dass jetzt irgendwie der eine oder andere da doch ein Problem damit hat, wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen aufsteigen und Platz 1 oder halt der Aufstieg und nichts anderes zählt, das setzt ja auch die Mannschaft unter Druck und da sind die nicht gut mit umgegangen. Also was ich aber halt nicht verstehe, weil, also auf dem Papier war das ja jetzt, also ich meine, man kann in Gelsenkirchen verlieren, das muss man ja auch sagen, ne? Das ja, ist auch so eine Fahrstuhlmannschaft, man weiß nicht, was man bei Schalke kriegt, mal spielen sie gut, mal verlieren sie auch irgendwie unfassbar. Aber das ist ja jetzt keine Gurkentruppe und wie gesagt, gerade zu Hause mit dem Stadion, das ist schwer. Aber die Art und Weise ist es halt wieder, auch wie in den letzten Jahren, öfter mal, die einen da so ein bisschen ratlos macht.
Also ich glaube, es gibt viele Puzzleteile, die letztendlich dazu führten, dass Hertha da so unterging. Wenn ich mir jetzt nochmal die Aufstellung von uns angucke. Eitschberger und Karbovnik als Schienenspieler auf den Flügeln, die haben beide meines Erachtens nicht funktioniert. Ich habe ja schon mehrfach in den Folgen gesagt, dass ich Eitschberger bei weitem nicht als gleichwertigen Ersatz für Kenny sehe, weil er einfach aus der dritten Liga kommt, noch nicht so schnell dieses Niveau annehmen kann. Ich hoffe, dass er das tut über die Saison, aber wir haben hier im ersten Spiel deutlich gesehen. Der war völlig abgemeldet vom Gegenspieler, da kamen die Flanken nicht an. Das war meines Erachtens ein Totalausfall auf der rechten Seite. Karbovnik bemüht, aber eigentlich ist der auch ziemlich untergegangen. Krattenmacher habe ich in dem Spiel überhaupt nicht gesehen.
Totalausfall.
Der ging völlig unter und auch Rehse komplett abgemeldet. Und wenn du einen Teil der Spieler hast, von denen du nichts mehr siehst, dann macht der Gegner irgendwas richtig. Du hast schon Becker erwähnt, also eigentlich, ich erwähne natürlich nicht gerne die Stärke von den Gegenspielern, aber ich finde, als guter Verlierer gehört auch dazu, dass man das anerkennt. Vitali Becker, der Remmert, Zweitliga-Premiere, Startelf-Debüt, das war ein Puzzleteil dieser Hertha-Niederlage, muss man auch sagen. Und links außen, rechts außen, mehr oder weniger komplett abgemeldet gefühlt. Ich frage mich, ob wir nicht wirklich auch für rechts wirklich nochmal ein Flügelspielerproblem haben mit Eitschberger. Ich sage immer, ich hoffe, er entwickelt sich weiter. Ich frage mich allerdings, wenn er sich nicht entwickelt, wie wollen wir damit umgehen? Dann haben wir da ein Problem. Dann musst du eigentlich gucken, dass du jemand anderen hinstellst oder jemand anderen holst. Das willst du aber auch schon für links und rechts. Also wow, da hätte Hertha eigentlich noch einiges zu tun bis zum 1. September. Ja, also was für eine kalte Dusche. Wollen wir Also willst du darauf noch antworten oder wollen wir auch noch versuchen, ein paar positive Dinge zu finden?
Ja, ich antworte da mal kurz drauf, wobei ich auch viele Ansichten von dir teile. Ich würde ja hier nur noch mal sagen, lass uns nicht alles im Grund und Boden diskutieren oder im Grund und Boden schimpfen. Du hast recht, also der Krattenmacher, der war komplett abgemeldet. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was ich von dem erwarten soll. Der hat letztes Jahr eine gute Zweitligasaison gespielt, ist aber auch noch ein junger Spieler und ist ein neuer. In der Vorbereitung hat er sich, glaube ich, echt ganz gut gezeigt. Deswegen waren vielleicht auch die Erwartungen an ihn besonders hoch oder schon ein bisschen höher jedenfalls. Das hat gestern nicht funktioniert. Ja, Eitschberger war aus meiner Sicht, muss ich leider sagen, auch ein Totalausfall. Bemüht war er, aber dem ist wirklich sehr, sehr wenig gelungen. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, liegt das jetzt daran, dass der erstmal in der zweiten Liga ankommen muss? Weil in Essen hat er ja wohl letztes Jahr ganz gut gespielt, aber sehr war halt eine Liga weiter unten. Genau, der hat eine gute Saison gespielt, aber ja, zweite Liga ist dann halt doch noch ein anderes Niveau. Da muss er sich auch auf Hertha einstellen, spielt jetzt halt mit einer anderen Mannschaft. Vielleicht braucht er auch noch ein paar Spiele und hat gestern einen besonders schlechten Tag erwischt. Wenn das jetzt aber so die Normalform ist, die er gestern gezeigt hat, dann muss ich sagen, dann bin ich auch der Meinung, dass das nicht reichen würde für die zweite Liga und dass man da eigentlich noch was machen müsste. Aber wie gesagt, bevor man da jetzt panisch wird, soll man erstmal gucken, wie sich das jetzt so in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen entwickelt. Aber gestern war es wirklich nichts. Karbovnik würde ich auch sagen, das ist aus meiner Sicht einfach kein Schienenspieler. Der war da auch sehr unglücklich. Ja, und auch im Mittelfeld, also von Demme, ich weiß nicht, von dem erwarte ich mir gerade in so einem Spiel, wo es so gar nicht läuft, eigentlich auch ein bisschen mehr, also mehr Präsenz, dass der die Mannschaft mal ordnet, habe ich eigentlich auch nicht gesehen.
Wobei Demme teilweise mit einigen Pässen in die Tiefe, da hat er mir ganz gut gefallen, aber es ist echt schwierig, an so einem Tag Spieler hervorzuheben, wo du sagst, die waren besser als der Rest, wenn eine gesamte Mannschaftsleistung an dem Tag halt irgendwie ja gefühlt unterirdisch war. Kannst du trotzdem ein paar positive Dinge aus dem Spiel nehmen oder sagen, dass eigentlich hast du ja ein, zwei schon erwähnt. Gröning war einer davon.
Ja, wobei das ist halt, sagte ich ja auch, das ist halt eine Einzelaktion, aber die war schön und ja, hoffen wir, darauf kann man aufbauen. Ja, wenn ich es überlege, auch die Wechsel hat alles nicht so wahnsinnig viel gebracht. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl mit dem Kolbe, dass es schon ein bisschen besser funktioniert hat. Aber ja, du hast es ja vorhin auch gesagt, ich glaube, Schalke hat auch einfach nicht mehr ganz so viel Feuer gegeben wie in der ersten Halbzeit. Das macht dann natürlich auch nochmal was aus. Thorsteinsson ist auch noch gekommen. Und also, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, ich glaube, der hatte halt den Pass gespielt, der dann zum 1-0 geführt hat. Da hatte ich dann auch noch gedacht, das ist ja auch nochmal gecheckt worden wegen einer Abseitsstellung und war wohl ganz knapp kein Abseits, aber da dachte ich auch, das passt, würde so ins Bild passen, wenn er wieder zurückgepfiffen wird. Denn letztes Jahr da auch ein Tor geschossen, wo er einen halben Millimeter oder so im Abseits war. Aber so richtig überzeugen konnten mich eigentlich die Einwechselspieler halt auch nicht. Winkler ist ja auch noch gekommen, der ist aus meiner Sicht auch blass geblieben. War einfach wirklich eine sehr schwache Mannschaftsleistung. Also da jemand positiv rausheben, ist schwer, finde ich.
Also ich hatte tatsächlich mir notiert, und ich hoffe, du trägst das so halbwegs, dass Tjaak Ernst und Deo zumindest hier und da auch Positivpunkte setzen konnten. Mhm, ich finde, sie waren nicht ganz so schwach, aber normalerweise einen guten Spieler oder einen Spieler, der sich positiv hervorhob, da will ich natürlich eigentlich insgesamt mehr sehen, um jemanden überhaupt so positiv hervorzuheben. Aber bei dem schwachen Niveau, was alle insgesamt hatten, reichte dann halt schon wenig, um zu sagen, naja, die waren nicht ganz so schlimm. Vielleicht ist es eher ein, die waren nicht ganz so schlimm, als ein positiv hervorheben. Aber ich will jetzt auch keine Wortlauberei machen. Refcam habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe erstmal eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was für eine Cam. Also Ref von Referee, ich kannte den Begriff gar nicht und ich wusste auch gar nicht, dass das kommt, war aber in diesem beschissenen Spiel, sorry, dass ich so sage, tatsächlich sehr angetan von dieser Perspektive, sowohl bei den Toren als auch bei allem. Also das ist bringt eine unheimliche Nähe und hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, was ich dann über die Refcam gesehen habe, war natürlich das denkbar blödeste Spiel, was man sich vorstellen kann. Aber habe ich echt als super Verbesserung wahrgenommen.
Die haben das 1:0 von Gelsenkirchen gezeigt, ne? Oder war da noch mehr mit dieser Refcam? Ich glaube, das war die einzige Szene, ne? Aber
nee,
ja,
da fand war ich noch, ich glaube, ein Spieler, der mal zum Schiedsrichter kam und anfing mit dem zu reden. Ton konntest du nicht hören, aber es ist halt ganz witzig, weil du halt genau aus dieser von dieser Headcam oder Refcam dann eben siehst, wie der auf dich zugeht und dich anspricht. Und
klar,
das
sieht
schon
halt
was.
Wirklich so aus, als ob du auf einmal auf dem Feld stehst, ne? Das
ja, ist schon witzig. Waren, ja. Also es waren mehrere Einstellungen. Es waren nicht nur eins oder zwei, das waren noch mehr. War immer nur mal so dezent dazwischen, aber auch in der Anzahl des Gebrauchs ganz gut gemacht. Da hatten sie ein ganz gutes Gefühl. Also hat mir gut gefallen, muss ich echt sagen. Und was ich gerne noch erwähnen will, ist der Support durch die Fans. Der Gästeblock war ausverkauft. Du hast die Fans meines Erachtens auch fast bis zum Schluss noch gehört. Also ich habe sie immer wahrgenommen und das eigentlich zu Zeitpunkten, wo das Spiel gefühlt schon lange durch war. Also wenn sich Hertha auf was verlassen kann, dann auf die Fans. Aber mehr fiele mir jetzt an Positiven auch nicht ein.
Ja, du hast auch schon gut gesucht, ne? Wenn du jetzt so die Kameraperspektive und so da erwähnst.
ja, ich war auf der Suche, also
genau, das ist schon weit hergeholt, aber stimmt. Also ich fand gerade auch nach dem Anschlusstreffer, der dann sehr überraschend war, da waren die Hertha-Fans auch nochmal sehr, sehr laut. Und ja, das ist natürlich schön. Das ist ja letztes Jahr auch so gewesen, dass die Stadien immer voll waren, auch in jedem Spiel viele Auswärtsfahrer dabei waren, die da ordentlich Alarm gemacht haben. Ich glaube, darauf kann sich Hertha auch dieses Jahr wieder verlassen, wenn die Saison nicht eine völlige Katastrophe wird, aber das will ich auch einfach noch gar nicht glauben. Ich versuche auch, wenn man da positive Aspekte rausziehen kann, dann kann man ja auch sagen, das war jetzt wirklich eine richtig kalte, unangenehme Dusche. Und vielleicht führt das ja doch dazu, dass es bei dem einen oder anderen nochmal Klick macht und dass wir merken, dass wir so halt nicht auftreten können, weil so haben wir eigentlich auch gegen andere Gegner keine Chance. Oder Schalke hat es den anderen Mannschaften halt auch wirklich gezeigt, wie man uns den Schneid abkaufen kann. Und ja, da muss, das ist wieder so dieser blöde Satz, den wir auch die letzten Jahre immer wieder mal hatten, da muss eine Reaktion kommen. Aber es ist tatsächlich so, also so kann man sich nicht präsentieren.
Du hast eben eigentlich einen ganz schönen Nebensatz gesagt, dass ich habe so ein bisschen Angst, dass Gelsenkirchen dem KSC eine Blaupause geliefert hat. Wie kann man Hertha in Not bringen und wie kann man die besiegen? Ich habe keine Ahnung, was in diesem Heimspiel gegen den KSC auf uns zukommt. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich kann nichts dazu sagen. Ich hoffe zwar auch auf eine Reaktion, aber ob die kommt, ich habe eher Angst, wenn das auch noch verloren geht, brennt nach zwei Spieltagen schon der Baum bei Hertha BSC. Gerade nach den kommunizierten Zielen.
Ja, wie gesagt, lass uns da nicht zu negativ sein. Wir wissen es ja wirklich noch nicht, aber klar, also mal angenommen, gegen Karlsruhe gibt es eine Niederlage. Und dann haben wir, glaube ich, als nächstes das Pokalspiel in Münster. Ne? Das ist vor dem dritten Spieltag. Also da kannst du natürlich einen unfassbaren Fehlstart hinlegen in den nächsten Wochen, aber soweit ist es halt wirklich noch nicht und da will ich noch gar nicht dran denken. Ich kann das aber auch echt gar nicht einschätzen. Also ich habe mich halt auch gefragt, gestern habe ich mal geschaut, wer ist denn, also mal wirklich selber überlegt vor dem Spiel, wer ist denn eigentlich so der Top-Favorit für den Aufstieg? Und alle sagen immer Hertha und Hertha sagt ja auch selber, wir wollen aufsteigen. Und ich sehe das eigentlich auch so, dass Hertha da oben irgendwie landen müsste. Und ich habe gestern dann mal auch bei ein paar Wettanbietern auf der Homepage geguckt, wie so die Quoten eigentlich stehen. Das ist ja auch immer doch ein ganz guter Anhaltspunkt, um mal zu schauen, wer da so als Favorit gehandelt wird. Und bei allen Wettanbietern war Hertha eben mit der niedrigsten Quote, also halt der Top-Favorit für den Aufstieg. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt das eigentlich her? Ich meine, wir haben jetzt wirklich keinen so schlechten Kader. Und mit Rehse wahrscheinlich auch einen der besten, vielleicht sogar den besten Spieler der zweiten Liga. Das ist alles klar. Aber wir haben ja auch ein paar gute Spieler verloren. Maser ist nicht mehr da. Der Richerhand, der uns ja auch immer mal Kopfzerbrechen bereitet hat, immer wieder mal, der hat sich aber auch letztes Jahr doch ziemlich gut entwickelt. Der ist auch nicht mehr da.
Kenny, Niederlechner sind weg.
Ich, Ganz genau, Kenny Niederlechner. Niederlechner hat gestern übrigens ein Tor geschossen. Die haben Essen hat gestern auch gegen 1860 München in der dritten Liga die Saisoneröffnung gehabt. Das Spiel ging 1-1 aus und Niederlechner hat das 1-1 gemacht. Mal am Rande. Genau, wir haben halt wirklich auch einige Abgänge. Und dann frage ich mich halt, ist der Kader eigentlich wirklich so wahnsinnig viel besser als im Vorjahr? Und wenn nicht, warum gehen wir eigentlich davon aus, nach so einer enttäuschenden Saison, dass wir diesmal eigentlich ganz klar aufsteigen müssen? Also ich finde das wahnsinnig schwer zu greifen und ich bin auch mal gespannt, wie so die nächsten Wochen verlaufen.
Na, was ich verstehen kann, also ich sag mal, ich fühlte mich leider natürlich ein bisschen bestätigt und ich wäre eigentlich froher gewesen, wenn ich nicht bestätigt worden wäre, weil ich ja in den vorangegangenen Folgen schon immer sehr skeptisch war, Hertha da als Aufstiegsfavorit zu sehen, weil ich das anhand der Vorbereitung nie als bestätigt angesehen habe. Mhm. Dass Hertha im Mittelfeld breiter aufgestellt ist, wesentlich mehr Mittelfeldspieler hat, die andere ersetzen können, das ist ein Pfund, das kann dir auch helfen, wenn es um Aufstieg geht, dass du auch mal Verletzungen besser ausgleichen kannst. Auch in der Abwehr haben wir im Grundsatz ja wirklich viele Spieler, die sich da anbieten. Der Sturm und die Flügel, die müssen halt auch stimmen, damit du sagen kannst, ich habe hier so ein nicht nur eingespieltes Team, ich habe hier auch ein so gut besetztes Team von den einzelnen Spielern, dass das im Team funktionieren kann. Aber sowas ist trügerisch, weil ich finde, wir haben in den Testspielen schon gesehen, wie schwer sich teilweise Hertha tat, um den Ball ins letzte Drittel zu bekommen, da gefährlich die Leute einzusetzen, sowohl durchs Spiel als auch über Standards. Ich denke, dass die Kaderlücken auf den Flügeln und zumindest mit einem Fragezeichen versehen, wie fertig unser Sturm schon ist, weil ja auch viele Spieler gegangen sind. Also es gibt viele Gründe auch zu sagen, Hertha sollte besser abschneiden als im letzten Jahr. Aber ob es wirklich für eine Top-Position reicht, das will ich erst noch nachgewiesen sehen. Und was ich auch immer so trügerisch finde, ist, guck dir ein Team an wie Elversberg, die hatte keiner auf dem Schirm, die hatte keiner auf dem Zettel und die waren gut, weil sie mit einer eingespielten, geschlossenen Mannschaftsleistung, die waren als Team stark und nicht als Einzelspieler und so kann man auch erfolgreich sein und ich finde, das vergessen immer zu viele Leute, dass du mit einem eingespielten Team natürlich auch nochmal, wenn die Abläufe stimmen, punkten kannst und individuelle Qualität damit schlägst. Also ich glaube zum Beispiel bei mir persönlich, ich gucke sehr nach Hannover und sehr nach zu Fortuna Düsseldorf, weil ich mir vorstellen könnte, dass die das eher schaffen. Also ich hoffe auf Hertha, ich hoffe auf Besserung, aber mir ist schon bewusst, dass andere da auch noch eine deutliche Rolle spielen werden.
Ja, ist so. Der Unterschied zur letzten Saison ist, glaube ich, also mit Köln und HSV sind halt echt zwei Schwergewichte weg und Bochum und Kiel sind runtergekommen. Bochum sehe ich auch ganz stark. Bei Kiel habe ich so Fragezeichen, ob die nochmal wirklich um Aufstieg ernsthaft mitspielen oder nicht doch eher so im Mittelfeld landen. Also ich glaube, die Liga, die ist schon relativ ausgeglichen. Und was haben bei Hertha? Ich glaube, das Gefühl ist so irgendwie, naja, wenn du so einen Spieler wie den Rehse hältst, dann musst du eigentlich um Aufstieg mitspielen, beziehungsweise dann muss das dein Anspruch sein, weil das ansonsten gar keinen Sinn macht. Also Hertha ist ja mit Sicherheit auch irgendwie für unsere Verhältnisse all in gegangen bei Riese. Der hätte woanders viel, viel mehr Geld verdienen können. Aber wir wissen ja auch, der scheint ja auch wirklich sich in der Stadt pudelwohl zu fühlen und auch Hertha halt sehr zu mögen. Und da hat er dann auch mit Sicherheit auf ordentliches Gehalt verzichtet, dass er irgendwo anders hätte kriegen können. Trotzdem wird Hertha ja da wirklich so an die eigene Schmerzgrenze gegangen sein, weil sonst hätte er es halt auch nicht gemacht. Aber das alleine garantiert dir halt dann noch nicht, dass du da wirklich dann am Ende da auf dem Treppchen stehst. Und ja, aber auch andere, also der Transfer, weißt ja, ich bin ja hier in der Nähe, im Vorort von Düsseldorf, der Transfer von dem Kovnatski, der ist ja auch beobachtet worden, weil er hat in Düsseldorf eine gute Saison gespielt. Die Fortuna hätte den gerne auch behalten, konnte sich den aber auch nicht leisten. Und Hertha hat jetzt einen Deal mit Bremen gefunden, wie sie den halt finanzieren. Und da ist halt hier die Einstellung auch, naja, guck mal, die scheinen ja doch noch genug Kohle zu haben. Und so schlimm kann es ja alles gar nicht sein. ich glaube, das macht auch so ein bisschen was aus, dass einem da so diese Aufsteigerrolle halt zugeschrieben wird. Aber vielleicht haben wir immer noch mehr Baustellen im Kader, als wir im Moment denken.
Weil es ist schön, dass du den nochmal ansprichst, aus zweierlei Gründen. Erstens haben wir ihn noch gar nicht groß genannt und noch nicht über ihn gesprochen. Zweitens hast du mir eine wunderbare Aussprachhilfe gegeben, weil ich hätte ihn natürlich Kovnacki ausgesprochen, was ja offensichtlich nicht richtig ist. Aber Kovnacki
die Aussprachhilfe hast du. Die Aussprachhilfe hast du mir gegeben, weil du das auch hier im Skript vermerkt hast. Und ich habe, also letzte Woche habe ich auch noch Kovnacki gesagt und irgendwann habe ich dann einen Reporter über ihn reden hören und da hieß es dann immer Kovnacki und dann dachte ich, oh, okay, das ist wahrscheinlich falsch. Und jetzt habe ich es so ausgesprochen, wie du es hier in unserem Spickzettel vermerkt hast.
Wobei, den haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Das war ja auch seine Premiere in einem Pflichtspiel bei Hertha BSC. Wenn wir über untergetauchte Spieler reden, dann sollten wir ihn vielleicht auch mal erwähnen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht wahrgenommen. War aber auch kein schönes Spiel für ihn, als Stürmer hängst du dann halt vorne in der Luft.
Ja, also was mir das auch so bezeichnet, was mir da jetzt bei ihm spontan als beste Szene eigentlich einfällt, ist, wie er da in der ersten Halbzeit einmal quasi auf der eigenen Linie per Kopf gerettet hat. Das ist natürlich auch schön, aber das ist jetzt nicht das, was man von einem Stürmer erwartet. Und der hat ja auch letztes Jahr bei Fortuna wirklich gut funktioniert. Der hat Tore gemacht, der hat Assists gemacht. Ich glaube schon, dass das ein Stürmer ist, der hier, ja, keine Ahnung, also 10 Tore plus X oder sowas irgendwie locker schießen kann für uns. Aber der ist halt gestern, ich meine, genau wie Riese, wenn du halt auch gar keinen Ball kriegst, was sollst du machen? Dann hängst du in der Luft und also gestern konnte er sich auch nicht zeigen.
Kann es sein, dass er insgesamt viel nach hinten gegangen ist und geholfen hat? Ich meine, er hat ja so blond gefärbte Haare. Ich glaube, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, dass er weit nach hinten gekommen ist. Oder habe ich den verwechselt?
Nee, ich glaube, das war er. Also das Gefühl habe ich auch. Der hat schon dann auch mehr nach hinten gearbeitet.
Bemerkenswert für einen Stürmer.
Ja, genau. Aber vorne zeigen konnte er sich eben nicht.
Ja, naja. Bin gespannt, also du hast ja schon erwähnt, die Zeit in Düsseldorf, die war gut. Er hatte zwischendurch auch Stationen, wo er bei weitem nicht so erfolgreich war wie in Düsseldorf. Also er nimmt schon als Empfehlung ja quasi die Düsseldorfer Zeit mit. Aber ich bin wirklich erstmal gespannt, ob so eine Leistung, die du woanders bringst, dann, ob sie dir dann auch wiederholen und fortsetzen kann. Also deswegen, ich hatte mal irgendwo bei X geschrieben, dass ich im Sturm erstmal sehen möchte, dass sie das bringen, die sollen sich erstmal beweisen und da hatte man zwar zu Recht geschrieben, naja, in Düsseldorf hat das ja auch ganz gut funktioniert, ja, das nimmt er als Empfehlung mit, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber wie viel Stürmer hatten wir schon, die alle mit guten Werten und guten Daten gekommen sind oder wie viele Verpflichtungen hatten wir schon, wo wir gesagt haben, die vorherige Station war gut, der berühmte Wichnarek-Effekt, auch Bobic hat als Spieler bei Hertha nicht so viel Tore gemacht, wie er in den vorherigen Stationen hatte. Bobic hatte auch als Manager einen guten Leumund als Frankfurt und als er dann hier war, war es auch anders. Also so gesehen, wie das dann wirklich im Mannschaftsverbund neu ist, wie die Spieler dann eingesetzt werden, das muss man halt immer noch gucken. Ich hoffe das Beste. Ich denke, ich halte ihn immer noch für eine interessante Verpflichtung. Vor allem, wenn man jetzt auch bedenkt, welche Möglichkeiten hat Hertha. Also Stürmer suchst du ja überall. Wenn du jetzt überall günstige Stürmer bekommen würdest, dann würde die ja jeder haben. Also das funktioniert auch so nicht. Finde ich schon in Ordnung. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der Monat jetzt noch weitergeht mit den Verpflichtungen, was sich beim Personal noch tut. Ich glaube, das wird eigentlich der interessanteste Punkt sein in den nächsten 4 Wochen, weil du dann den Kader hast, mit dem du in die Saison gehst. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf die nächsten 2, 3 Pflichtspiele, ob Hertha jetzt diesen schlechten Start brechen kann und mal Gegenpunkte setzen kann. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Gespannt bin ich allemal. Leider so ein bisschen die Vorfreude auf die Saison, die hat natürlich gestern einen ordentlichen Dämpfer erhalten, muss man auch sagen.
Ja, das war jetzt eigentlich schon ein ziemlich schönes Fazit. Also ich denke aber auch, der wird uns Spaß bringen. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass der nicht funktioniert. Bei dem Transfer habe ich mich wirklich gefreut und dachte, oh, ein Stürmer, der schon in der zweiten Liga gezeigt hat, dass er da halt funktioniert. Das kann jetzt nicht so die schlechteste Wahl sein. Bei dem Gröning weiß es noch viel weniger. Der hat jetzt einmal in der dritten Liga eine gute Saison gespielt und da ist einfach für mich ein viel größeres Fragezeichen hinter dem Namen. Aber jetzt muss man mal gucken. Wir haben ja auch im letzten Jahr oft genug über die Transfers von Hertha generell geredet, die Benny Weber bisher gemacht hat. die waren ja auch teilweise doch sehr durchwachsen. Und ja, wir werden jetzt sehen, wie die Neuen da einschlagen. Ob das jetzt besser funktioniert oder nicht. Fakt ist, wir brauchen ein paar wirklich Transfererfolge. Ansonsten wird das mit dem Ziel, da oben mitzuspielen, definitiv nix.
Ja, es hat aber auch was von einem Fazit.
Ja. ja, wir nehmen ja jetzt auch schon gerade ein Stündchen auf, das ist ja gar nicht so verkehrt.
Ja, aber das, damit ist es eigentlich gefühlt auch schon mein letzter Punkt. Ich habe nichts mehr. Also eigentlich an Themen, wenn du jetzt nichts hast, wären wir fast durch.
Ja, ich hab auch nichts mehr weiter. Ich denke mal, jetzt abschütteln und mal gucken. Karlsruhe ist ein neues Spiel, dann gegen Münster. Und dann das nächste Spiel, das ist in Darmstadt, ne? Das ist ja auch nicht so ganz leicht. Aber ich bin da doch zuversichtlich, dass wir da ein anderes Gesicht sehen.
Das hoffen wir alle. Ein Thema habe ich tatsächlich noch und das würde ich dann quasi als letzten Punkt einfach nur noch erwähnen wollen. Auch wenn jetzt der erste Spieltag schon durch ist, ich glaube, man kann den Kicktipp auch noch mit den Folgespieltagen weiterspielen. Das müsste gehen, soweit ich weiß. Dann hat man halt keine Punkte beim ersten Tipp sammeln können, aber das kann man im Laufe der Saison ja noch aufholen. Wer gut ist, holt das noch auf. Hänge ich als Link nochmal mit an die Folge ran, wer sich da anschließen will. Es gibt einen eigenen Kicktipp vom Exilatana Podcast. Da sind, glaube ich, auch schon einige Leute mit dabei. Ist eine richtig große Runde geworden, aber wir freuen uns auf mehr, die mitmachen wollen, die mittippen und vielleicht auch plaudern oder chatten wollen darüber.
Ja, das ist ein guter Punkt, zumal ich habe gestern noch nicht oder heute früh nicht geguckt, wie die anderen getippt haben, aber ich sag mal, das Hertha-Spiel ist ja das einzige, was bisher gelaufen ist und ich vermute mal, relativ wenige werden da gegen Hertha auf Schalke getippt haben. Also wer jetzt noch einsteigt, der steigt mit 0 Punkten ein und das dürften auch die anderen im Moment haben, im überwiegenden Fall jedenfalls.
Wahrscheinlich,
ist ja noch kein Nachteil, jetzt einzusteigen.
Ja, wahrscheinlich. Dann sind wir durch. Und ja, ganz liebe Grüße nach Erkrath und hau he.
Jawohl, hau he. Nächste Woche wird's besser. Macht's gut.
Exil Herr Tauner Podcast.